Hallo und herzlich willkommen zum Weltaufgangsszenario. Mach dich bereit, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Heute widmen wir uns einer tiefgehenden Analyse zu digitalen Zentralbankwährungen, oft auch CBDCs genannt. Ein Thema, das uns alle betreffen könnte und über das viele vielleicht noch gar nicht so viel wissen. Umso besser, dass ich heute Expert-Speaker an meiner Seite habe, der sich in den komplexen Finanzsystemen bestens auskennt. Lass uns direkt eintauchen. Was genau sind denn diese CBDCs? Vielleicht kannst du das für uns alle nochmal kurz und knackig auf den Punkt bringen.
Klar, gerne. CBDCs sind im Grunde nichts anderes als digitales Geld, das direkt von der Zentralbank ausgegeben wird. Im Gegensatz zu Kryptowährungen wie Bitcoin, die ja auf einem dezentralen System basieren, werden CBDCs staatlich reguliert.
Okay, das heißt, die EZB würde dann so etwas wie den digitalen Euro rausbringen. Wäre das dann quasi so eine digitale Version von den Euroscheinen und Münzen, wenn es die wir jetzt im Portemonnaie haben.
Ja, genau. Und das könnte unser Finanzsystem komplett auf den Kopf stellen.
Aber ist das wirklich so anders als mit PayPal, Apple Pay oder Google Pay zu bezahlen? Machen wir das im Prinzip jetzt schon alle mobile und digital?
Guter Punkt. Der Unterschied ist aber, dass CBDCs direkt von der Zentralbank kämen und somit zumindest in der Theorie sicherer wären. Bei Kryptowährungen ist das Thema Sicherheit ja immer ein bisschen heikel und unberechenbar.
Das stimmt. Kryptowährungen sind ja auch oft in den Nachrichten, wenn es um Betrug oder Hackerangriffe geht. Wenn die Zentralbank aber dahinter steckt, würde das dann bedeuten, dass CBDCs absolut sicher wären? Oder gibt es da auch noch andere Risiken?
Absolut sicher wäre natürlich nichts. Aber die Zentralbank hätte zumindest mehr Kontrolle und Möglichkeiten, die Sicherheit zu gewährleisten. Denkt man an die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die es bei Online-Banking gibt, TNs, Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter. Ähnliches wäre auch bei CBDCs denkbar.
Okay, verstehe. Aber mal ehrlich, außer dass man dann keine Münzen mehr im Portemonnaie rumschleppen müsste, was wären denn die konkreten Vorteile von CBDCs? Würde sich dadurch wirklich etwas für uns im Alltag ändern?
Ja, auf jeden Fall. Zum einen könnten Zahlungen viel schneller und günstiger abgewickelt werden, vor allem international, denke ich mal, die Gebühren, die du jetzt zahlen musst, wenn du Geld ins Ausland überweist. Mit CBDCs könnten diese Gebühren deutlich reduziert werden, da die Transaktionen direkt zwischen den Zentralbanken abgewickelt würden.
Das klingt ja schon mal ganz gut. Gerade bei Überweisungen ins Ausland sind die Gebühren ja oft echt happig. Aber du hast vorhin auch das Thema finanzielle Inklusion angesprochen. Was genau meinst du damit? Und wie könnten CBDCs da helfen?
Ein wichtiger Punkt, der oft übersehen wird. Viele Menschen haben keinen Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen, sei es aus geografischen Gründen oder weil sie sich kein Bankkonto leisten können. CBDCs könnten eine Abhilfe schaffen, indem sie diesen Menschen direkten Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen ermöglichen, ohne dass sie ein Bankkonto bei einer Geschäftsbank eröffnen müssen.
Das klingt nach einer guten Sache. Gerade in Entwicklungsländern, wo viele Menschen kein Bankkonto haben, könnten CBDCs ja wirklich einen großen Unterschied machen. Aber gibt es auch potenzielle Nachteile, die man im Auge behalten sollte?
Auf jeden Fall. Wo liegt es? Ist ja bekanntlich auch Schatten. Ein großes Thema, das viele kritisch sehen, ist der Datenschutz. Die Zentralbank könnte ja theoretisch jede deiner Transaktionen überwachen.
Oh ja, kann ich mir schon vorstellen, dass einige Leute beunruhigt, Big Brother lässt grüßen. Aber ist das nicht auch jetzt schon so? Ich meine, Banken und Zahlungsdienstleister wie PayPal sammeln ja auch Daten über unsere Transaktionen.
Stimmt, aber als CBDCs wäre die Zentralbank direkt involviert. Und das könnte zu einem noch höheren Grad an Überwachung führen. Das ist natürlich ein Punkt, der in der Diskussion über CBDCs noch genauer beleuchtet werden muss. Wie kann man den Datenschutz gewährleisten? Wie kann man sicherstellen, dass CBDCs nicht zu einem Instrument der totalen Überwachung werden?
Ja, das sind echt wichtige Fragen. Und wie sieht es mit der Cybersicherheit aus? Kryptowährungen werden ja immer wieder Ziel von Hackerangriffen. Wäre das bei CBDCs auch ein Problem?
Theoretisch, ja. Jede digitale Infrastruktur ist potenziell anfällig für Cyberangriffe. Aber die Zentralbanken sind sich dieser Gefahr natürlich bewusst und würden sicherlich alles daran setzen, ihre Systeme so sicher wie möglich zu gestalten. Denk mal an die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die es bei Online-Banking gibt. Ähnliches wäre auch bei CBDCs denkbar, vielleicht sogar noch strengere Sicherheitsvorkehrungen.
Da hast du wahrscheinlich recht. Man kann nur hoffen, dass die Zentralbanken da wirklich alles tun, um die Systeme vor Hackern zu schützen. Denn ein erfolgreicher Angriff auf ein CBDC-System könnte ja wirklich verheerende Folgen haben.
Absolut. Das Vertrauen in das gesamte Finanzsystem könnte erschüttert werden. Deshalb ist das Thema Cybersicherheit bei CBDCs von größter Bedeutung.
Okay, wir haben jetzt viel über die technischen Aspekte und die potenziellen Vor- und Nachteile von CBDCs gesprochen. Aber lass uns mal einen Blick auf die internationale Perspektive werfen. Arbeiten andere Länder auch schon an CBDCs? Und wenn ja, wer ist da Vorreiter?
Ja, weltweit beschäftigen sich viele Länder mit dem Thema CBDCs. China ist da ganz klar Vorreiter. Die testen den digitalen Yuan, auch bekannt als eCNY, schon seit einigen Jahren in Pilotprojekten.
China ist ja bei vielen digitalen Innovationen ganz vorne mit dabei. Was genau machen die Chinesen denn mit dem digitalen Yuan?
Und wie weit sind die da schon?
Die Chinesen haben den digitalen Yuan bereits in mehreren Städten getestet und sammeln fleißig Daten, um die Technologie zu verbessern. Es gibt sogar schon Apps, mit denen man mit digitalem Yuan bezahlen kann. Sie wollen damit den Zahlungsverkehr effizienter gestalten und die Kontrolle über die Finanzströme erhöhen. Manche Experten spekulieren sogar, dass China langfristig den Yuan zur neuen Weltwährung machen
kann. Wow, das wäre natürlich eine klasse Veränderung der globalen Finanzordnung. Ja. Aber wie realistisch ist das denn? Und was bedeutet das für Europa?
Ob das wirklich passiert, ist natürlich schwer vorherzusagen. Aber die Europäische Zentralbank beobachtet die Entwicklung in China natürlich sehr genau und denkt auch selbst über einen digitalen Euro nach. Es gibt so noch keine konkreten Pläne. Aber die Diskussion darüber ist in vollem Gange.
Das klingt nach einem spannenden Thema, das wir in Zukunft auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Wie denkst du, wird sich die Einführung von CBDCs auf die globale Finanzordnung auswirken? Werden wir in Zukunft alle mit digitalen Yuan oder Euro bezahlen?
Das ist eine Frage, die viele Experten beschäftigt. Es gibt verschiedene Szenarien. Es könnte sein, dass der digitale Yuan tatsächlich zur neuen Leitwährung aufsteigt und den US-Dollar verdrängt. Es könnte auch sein, dass der digitale Euro eine wichtige Rolle spielen wird. Oder es bildet sich ein ganz neues globales System digitale Währungen heraus.
Das sind ja echt viele Möglichkeiten. Und jetzt die Gretchenfrage. Würdest du deine Euros in eine digitale Zentralbankwährung umtauschen?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, es kommt auf die konkreten Bedingungen an. Wenn der digitale Euro sicher ist, meine Privatsphäre schützt und mir Vorteile im Alltag bietet, dann wäre ich offen dafür. Aber ich würde mir die Sache auf jeden Fall genau ansehen, bevor ich mich entscheide.
Das kann ich gut verstehen. Und wie sieht's mit dir da draußen aus? Würdest du dich über einen digitalen Euro freuen? Oder machst du dir eher Sorgen um den Datenschutz? Lass uns deine Gedanken in den Kommentaren wissen.
Ja, teilt uns eure Meinung mit. Wir sind gespannt, was ihr zu diesem spannenden Thema zu sagen habt. Wo wir gerade beim digitalen Euro waren, das Thema ist ja auch deshalb so spannend, weil es nicht nur um technologische Innovationen geht, sondern auch um politische und wirtschaftliche Machtverhältnisse.
Absolut. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass CBDCs das Potenzial haben, die globale Finanzordnung ordentlich durcheinander zu wirbeln. Aber was bedeutet das konkret? Was für Auswirkungen könnten CBDCs auf die Weltwirtschaft haben?
Nun, da gibt es verschiedene Szenarien. Ein Punkt, den wir im Auge behalten sollten, ist die Frage der Währungssouveränität. In einer Welt, in der private Kryptowährungen wie Bitcoin immer populärer werden, könnten CBDCs ein wichtiges Instrument für Staaten sein, um die Kontrolle über ihre Währungen zu behalten.
Das klingt irgendwie nach einem abstrakten Konzept. Kannst du das vielleicht an einem konkreten Beispiel erklären?
Stell dir vor, in einem Land nutzen immer mehr Menschen Bitcoin für ihre täglichen Zahlungen. Das könnte dazu führen, dass die nationale Währung an Bedeutung verliert und die Regierung immer weniger Kontrolle über die Geldpolitik hat. Mit einer CBDC könnte die Regierung gegensteuern und sicherstellen, dass die nationale Währung weiterhin relevant bleibt.
Aha, also quasi ein Machtkampf zwischen Staaten und privaten Kryptowährungen.
So könnte man es sehen. Es geht um die Frage, wer die Kontrolle über das Geld hat und wer die Regeln im Finanzsystem bestimmt.
Das ist ja echt ein spannendes Thema. Aber lass uns nochmal zurück zu den konkreten Auswirkungen von CBDCs auf den Zahlungsverkehr kommen. Du hast ja vorhin gesagt, dass CBDCs Transaktionen schneller und günstiger machen könnten. Wie genau soll das denn funktionieren? Kannst du das vielleicht an einem Beispiel verdeutlichen?
Klar, gerne. Stell dir vor, du möchtest Geld an einen Freund in Australien überweisen. Mit einer CBDC könnte diese Überweisung in Sekundenschnelle und ohne Gebühren abgewickelt werden. Die Transaktion würde direkt zwischen deiner digitalen Geldbörse und der digitalen Geldbörse deines Freundes stattfinden, ohne dass Banken oder andere Intermediäre dazwischen geschaltet werden.
Wow, das klingt ja wirklich revolutionär. Aber ist das denn technisch überhaupt schon möglich? Und was ist mit den Wechselkursen? Wären die dann überhaupt noch relevant?
Die Technologie für solche Echtzeitüberweisungen ist prinzipiell schon da. Blockchain-Technologie und andere Innovationen im Finanzbereich machen es möglich, Transaktionen schnell und sicher abzuwickeln. Und was die Wechselkurse angeht, CBDCs könnten tatsächlich dazu führen, dass der Devisenhandel weniger wichtig wird, da Transaktionen direkt in den jeweiligen Währungen abgewickelt werden könnten.
Das würde ja bedeuten, dass man sich beim Urlaub im Ausland keine Gedanken mehr über den Wechselkurs machen müsste. Man könnte einfach mit seinem digitalen Euro bezahlen.
Und Zitag würde automatisch in die lokale Währung umgerechnet.
Genau. Das wäre natürlich ein eher großer Vorteil für Reisende und auch für Unternehmen, die international tätig sind. Würde das den Zahlungsverkehr deutlich vereinfachen? Programmierbares Geld ist tatsächlich ein ziemlich futuristisches Konzept. Im Grunde geht es darum, dass man bestimmte Regeln für die Verwendung von CBDCs festlegen kann. Zum Beispiel, was für Regel könnte man denn da festlegen?
Man könnte zum Beispiel festlegen, dass bestimmte CBDCs nur für den Kauf bestimmter Produkte oder Dienstleistungen verwendet werden dürfen. Oder man könnte zeitliche Beschränkungen einführen, Zum Beispiel, dass bestimmte CBDCs nur für einen bestimmten Zeitraum gültig sind.
Das klingt ja fast wie ein Gutschein oder ein Rabattcoupon. Aber was bringt das? Wo liegt der Vorteil von programmierbarem Geld?
Es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Zum einen könnte programmierbares Geld für die gezielte Förderung bestimmter Wirtschaftszweige oder sozialer Projekte eingesetzt werden. Man könnte zum Beispiel CBDCs ausgeben, die nur für den Kauf von regionalen Produkten oder für die Finanzierung von erneuerbaren Energien verwendet werden dürfen.
Das klingt ja interessant. Aber gibt es da nicht auch Risiken? Könnte programmierbares Geld nicht auch missbraucht werden?
Natürlich gibt es auch hier Risiken, die man im Auge behalten muss. Programmierbares Geld könnte zum Beispiel für die Kontrolle des Konsumverhaltens der Bürger oder für die Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen missbraucht werden. Es ist wichtig, dass klare Regeln und Schutzmechanismen geschaffen werden, um solche Missbrauchsmöglichkeiten zu verhindern.
Das ist ein wichtiger Punkt. Man muss sicherstellen, dass programmierbares Geld nicht zu einem Instrument der staatlichen Überwachung oder Kontrolle wird.
Absolut. Transparenz, Datenschutz und die Einhaltung ethischer Grundsätze sind bei der Einführung von programmierbarem Geld von entscheidender Bedeutung.
Du hast vorhin auch gesagt, dass CBDCs die Geldpolitik revolutionieren könnten. Was meinst du damit? Wie könnten CBDCs die Art und Weise verändern, wie Zentralbanken die Wirtschaft steuern?
CBDCs könnten den Zentralbanken neue Möglichkeiten geben, die Geldpolitik zu steuern. Zum Beispiel könnten sie die Zinsen direkt auf die Konten der Bürger und Unternehmen gutschreiben oder abbuchen. Das würde bedeuten, dass die Zentralbanken die Geldmenge viel präziser und schneller steuern könnten als mit den herkömmlichen Instrumenten der Geldpolitik.
Klingt jetzt ziemlich mächtig. Aber würde das nicht auch bedeuten, dass die Zentralbanken noch mehr Macht bekommen? Und ist das nicht gefährlich?
Das ist eine berechtigte Frage. Es ist wichtig, dass die Zentralbanken ihre neuen Möglichkeiten mit Bedacht einsetzen und dass es klare Kontrollmechanismen gibt, um Missbrauch zu verhindern. Aber es gibt auch Experten, die argumentieren, dass CBDCs die Geldpolitik transparenter und effizienter machen könnten.
Okay, ich verstehe. Es gibt also sowohl Chancen als auch Risiken. Aber lass uns mal einen Schritt zurückgehen und die Perspektive wechseln. Wir haben jetzt viel über die potenziellen Vorteile von CBDCs gesprochen, aber es gibt ja auch kritische Stimmen. Was sind denn die Hauptargumente der CBDC-Kritiker?
Die CBDC-Kritiker führen verschiedene Argumente ins Feld. Ein Hauptkritikpunkt ist die Gefahr der massenhaften Überwachung. Wenn alle Zahlungen digital und bei der Zentralbank erfasst werden, könnte der Staat ein detailliertes Profil unseres Ausgabeverhaltens erstellen. Das wäre ein massiver Eingriff in unsere Privatsphäre.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Big Brother lässt grüßen.
Ja.
Aber ist das nicht auch jetzt schon so? Ich meine, Banken und Zahlungsdienstleister wie PayPal sammeln ja auch Daten über unsere Transaktionen.
Stimmt aber, bei CBDCs wäre die Zentralbank direkt involviert. Und das könnte zu einem noch höheren Grad an Überwachung führen. Die Kritiker befürchten, dass CBDCs zu einem Instrument der totalen Kontrolle werden könnten.
Das klingt ja echt beängstigend. Gibt es denn Möglichkeiten, diese Risiken zu minimieren? Kann man CBDCs so gestalten, dass der Datenschutz gewährleistet ist?
Es gibt verschiedene Ansätze, um den Datenschutz bei CBDCs zu stärken. Zum Beispiel könnte man die Transaktionsdaten anonymisieren oder pseudonymisieren. Man könnte auch Limits für die Datenspeicherung einführen und sicherstellen, dass die Zentralbank nur Zugriff auf die Daten hat, die sie unbedingt benötigt, um ihre Aufgaben zu erfüllen.
Also quasi eine Art digitales Bankgeheimnis.
So könnte man es nennen. Es ist wichtig, dass beim Design von CBDCs der Datenschutz von Anfang an mitgedacht wird.
Aber ein Thema, das wir noch genauer beleuchten sollten, ist der Einfluss von CBDCs auf das bestehende Bankensystem. Was denkst du? Wie könnten sich Banken an die neue Welt der digitalen Zentralbankwährungen anpassen?
Da kommen einige Herausforderungen auf die Banken zu. Wenn Bürger und Unternehmen plötzlich die Möglichkeit haben, ihr Geld direkt bei der Zentralbank zu halten, könnte das die Rolle der Geschäftsbanken im Zahlungsverkehr deutlich schmälern.
Das würde ja bedeuten, dass Banken weniger Einlagen hätten und somit weniger Kredite vergeben könnten.
Richtig. Und das wiederum könnte zu einer Kreditklemme führen und das Wirtschaftswachstum bremsen. Die Banken müssen sich also gut überlegen, wie sie in Zukunft Geld verdienen wollen, wenn der Zahlungsverkehr über CBDCs abgewickelt wird.
Aber Banken bieten ja noch viel mehr Dienstleistungen an als nur Zahlungsverkehr und Kreditvergabe, Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Versicherungen. Könnten Sie sich nicht einfach auf diese Bereiche konzentrieren?
Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber auch diese Bereiche könnten von CBDCs beeinflusst werden. Stell dir vor, die Zentralbank bietet eigene digitale Anlageprodukte an, die mit den Angeboten der Geschäftsbanken konkurrieren. Das könnte den Banken ganz schön zusetzen.
Das klingt nach einem harten Wettbewerb.
Auf jeden Fall. Die Banken müssen sich auf die Einführung von CBDCs vorbereiten und ihre Geschäftsmodelle anpassen. Entweder sie entwickeln neue innovative Dienstleistungen, die auf CBDCs basieren, oder sie gehen Partnerschaften mit den Zentralbanken ein und bringen ihre Expertise im Finanzbereich ein.
Also quasi eine Win-Win-Situation für Banken und Zentralbanken.
Im Idealfall, ja. Aber es ist natürlich auch möglich, dass einige Banken den Anschluss verpassen und vom Markt verschwinden.
So ist nun mal der Lauf der Dinge in einer Marktwirtschaft. Aber lass uns nochmal zurück zu den globalen Auswirkungen von CBDCs kommen.
Wir haben ja schon über den digitalen Yuan und den digitalen Euro gesprochen. Welche anderen Länder beschäftigen sich noch mit dem Thema?
Praktisch alle großen Volkswirtschaften der Welt forschen an CBDCs. Die USA denken über einen digitalen Dollar nach, Japan arbeitet am digitalen Yen und auch in Großbritannien, Schweden, Kanada und vielen anderen Ländern laufen Pilotprojekte und Studien.
Das klingt ja so, als ob CBDCs in den nächsten Jahren zum globalen Standard werden könnten. Was bedeutet das denn für die Zukunft des Finanzsystems? Welche langfristigen Entwicklungen sind denkbar?
Das lässt sich schwer vorhersagen. Aber es ist durchaus denkbar, dass sich durch die Einführung von CBDCs ein ganz neues globales Finanzsystem herausbildet. Mit neuen Akteuren, neuen Regeln und neuen Machtverhältnissen. Vielleicht erleben wir eine Abkehr von der traditionellen Bankenwelt hin zu einem dezentraleren System, in dem Zentralbanken und Technologieunternehmen eine viel größere Rolle spielen.
Das klingt ja fast schon revolutionär. Aber welche Rolle spielt eigentlich die Politik bei der Einführung von CBDCs? Werden die Regierungen einfach zuschauen, wie sich das Finanzsystem neu erfindet? Oder wollen sie mitmischen und die Entwicklung aktiv mitgestalten?
Die Politik spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Schließlich sind es die Regierungen, die den gesetzlichen Rahmen für CBDCs schaffen müssen. Und es ist klar, dass die Regierungen auch eigene Interessen verfolgen werden. Manche Regierungen sehen in CBDCs eine Möglichkeit, die Kontrolle über die Finanzströme zu erhöhen und die Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Andere Regierungen erhoffen sich von CBDCs einen Schub für die Wirtschaft und wollen damit die digitale Transformation vorantreiben.
Vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Welt der CBDCs.
Es war mir ein Vergnügen.
Und an euch da draußen. Bleibt neugierig, informiert euch weiter und macht euch bereit für die Zukunft des Geldes. Was denkt ihr über CBDCs? Seid ihr eher optimistisch oder skeptisch? Teilt eure Gedanken mit uns in den Kommentaren.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.